Bevor es in den heutigen Podcast geht, möchte ich dich gerne auf die Hörbuchversion des Buches Der Ein-Minuten-Arzt von Dr. Marc Weinert aufmerksam machen. Marc ist selber Anästhesist, Notfallmediziner und Kommunikationsexperte. In seinem Buch vereint er alles Wichtige, das du zum Thema Kommunikation in der Medizin wissen musst. Zum Beispiel, wie du am besten in Notfallsituationen kommunizierst, wie du mit Juristen und mit den Medien kommunizieren solltest und warum es sich lohnt, deine Patientinnen und Patienten mal aussprechen zu lassen. Den Link zum Hörbuch findest du in den Shownotes dieses Podcasts.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Roman Olke zum Thema palliativmedizinische Versorgungsstrukturen in Deutschland. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, liebe Leute, ich sage wieder mal herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast und ich freue mich ganz besonders, dass heute nochmal Professor Roman Rolke bei uns zu Gast ist. Herr Rolke war schon mal bei uns. Wir haben eine tolle Folge produziert zum Thema Palliativmedizin und auch ja, zu der Fragestellung, warum es sinnvoll ist, neurologisch erkrankte Patienten in palliativmedizinische Versorgung einzuschließen. Also das kann man sich gerne nochmal anhören. Herr Rolke ist Chef der Klinik für Palliativmedizin an der Uniklinik in Aachen und diesjähriger Kongresspräsident des Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, der auch in Aachen stattfindet und auf den wir auch nochmal zu sprechen kommen. Und so unser übergeordnetes Thema ist heute aber nochmal so palliative Versorgungsstrukturen in Deutschland zu beleuchten, die es gibt und wie diese sich vielleicht in Zukunft auch verändern müssen. Und dann zum Ende hin nochmal auf den Kongress zu kommen, warum es sich lohnt, nach Aachen zu fahren, was einen da so erwartet. Herr Rolke, erstmal schönen Dank, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben und bei uns vorbeischauen.
Total gerne.
Das ist super. Ich hatte gesagt, wir gucken erst nochmal auf die existierenden Strukturen, Palliativmedizin. Wo fängt das für Sie an? Ich sage jetzt mal bewusst auch nicht Palliativmedizin, so fängt so der palliative Gedanke vielleicht an. Das wird ja sicherlich nicht auf der Palliativstation sein. Was könnten so die ersten, ja, die zarten Füßlein sein, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt? Fängt das vielleicht beim Hausarzt an oder fängt das bei einem persönlich an? Was ist so Ihre Einstellung dazu?
Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit hier zum Austausch und ehrlicherweise möchte ich sagen, Palliativversorgung fängt in der Geschichte viel früher an und eigentlich ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Palliativmedizin im Grunde die ursprüngliche Art ist, wie über Jahrhunderte, Jahrtausende Medizin gemacht wurde, nämlich mit Krankheiten, die damals keiner heilen konnte, sich darum zu kümmern, die Symptome zu lindern, noch bestmögliche Lebensqualität hinzukriegen, bis dann die Menschen letztlich versterben. Also Krieg spielte da sicher auch eine ganz große Rolle. Und wir haben uns in der Medizin über viele Jahrzehnte zuletzt extrem spezialisiert. Und die Palliativmedizin ist dann wieder so von außen in die medizinische Versorgung, von außen hinein zurückgekehrt. Und das ist, glaube ich, so das Besondere für unseren Bereich. Und wo fängt der so im Alltag an? Ich glaube, es geht los in der hausärztlichen Praxis. Und geht dann weiter in die ambulanten Teams der Versorgung bis hin letztlich ins Krankenhaus zu den Palliativstationen und den Palliativdiensten. Mhm. Aber nicht vergessen, Palliativversorgung ist auch das, was im Hospiz stattfindet, dann als auch palliativ oder hospizliche Versorgung.
Wenn man die großen Sektoren im Gesundheitsbereich nochmal trennt, ambulant versus stationär, da sagten Sie schon, ja, die ambulanten Teams, die rausfahren zu den Patientinnen und Patienten, also eine aufsuchende Versorgung. Es gibt die AAPV und die SAPV. Was versteckt sich hinter diesen Kürzeln?
Ja, die AAPV, also die allgemeine ambulante Palliativversorgung, unterscheidet sich von der SAPV, der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Und ich finde es klasse, dass man diese Versorgungsstrukturen kennt, ob man nun in der Praxis irgendwo tätig ist oder auch im Krankenhaus, um daran zu denken, dass für einen Schwerstkranken diese Angebote zur Verfügung stehen. Wenn der Versorgungsaufwand relativ überschaubar ist, vielleicht nur leichte Symptome bei irgendeiner fortgeschrittenen, schweren, auch nicht mehr heilbaren Erkrankung bestehen, ist die AAPV sinnvoll. Das sind häufig Netzwerke von Hausärztinnen, Hausärzten, anderen Fachärzten, die sich zusammenschließen, wo dann Pflegedienste und dieses Team der Ärzte zusammenwirkt, ohne dass die sich unbedingt ständig zu Gesicht bekommen oder gemeinsame Teambesprechungen haben. Und als der zuständige Arzt, wenn ich jetzt heute Dienst habe, übernehme ich halt Patienten, die ich nur heute habe. Mein nächster Dienst kommt erst vielleicht in einem gewissen Abstand und bin dann in der APV heute zuständig, muss mich über die Patienten informieren können. Die sind dann angemeldet in diesem Netzwerk. Und das ist aber nicht zu vergleichen mit der SAPV. Da habe ich ein eigenständiges Team, wo Pflegekräfte und Ärzte als Kernbestandteil dabei sind, die Teambesprechungen haben, die rausfahren. Immer wieder die gleichen zu den gleichen Patientinnen und Patienten, die besondere auch Qualifikationen vorweisen müssen. Also die Ärzte eine Zusatzbezeichnung Palliativmedizin, die Pflege einen 160-Stunden-Kurs Palliative Care plus dann nochmal einige Monate auch konkrete Praxiserfahrung in der spezialisierten Palliativversorgung, das kommt noch oben drauf. Und dann kann ich dort arbeiten als Teil dieses Teams, das noch extra Verträge braucht mit einem Apotheker, etwa um steril Kassetten zu befüllen mit Morphin und anderen Medikamenten. Also da braucht man richtig Verträge, um das sicherzustellen. Plus den Kontakt auch zu weiteren zusätzlichen Angeboten, das kann Psychologie oder Physiotherapie, soziale Arbeit sein. Und ganz wichtig auch bei der APV, aber speziell SAPV auch, der Zugang zu Ehrenamt. Mhm. Und das dann in der SAPV als 24-7-Dienst, der für die betroffenen Patientinnen und Patienten kostenfrei ist und auf Rezept vom Hausarzt, Hausärztin oder etwa auch im Krankenhaus dann verordnet werden kann. Also das ist schon eine richtig coole Sache.
Ja, und wie gesagt, das sind aufsuchende Behandlungsverfahren, also die Teams fahren zu den Patienten nach Hause in der Regel oder wo sie sonst auch leben mögen, aber kommen zu dem Patienten.
Oder in der Pflegeeinrichtung.
Oder in der Pflegeeinrichtung. Das Thema Hospiz ist ja gerade auch schon angerissen worden. Es gibt ja auch tatsächlich so ambulante Hospizdienste. Was machen denn solche Leute noch speziell in der Palliativversorgung?
Ja, also die ambulanten Hospizdienste haben in der Regel ein oder mehrere hauptamtliche Koordinatoren, rechnen ab über die Krankenkassen und bilden dann aus oder haben Zugriff auf ehrenamtlich Tätige, die dann einen Besuchsdienst zu Hause ermöglichen. Und die sitzen nicht einfach nur bei einem vielleicht Schwerkranken am Bett, sondern sind auch qualifiziert mit einem Kurs, der weit über 100 Stunden geht und wo sie sich auseinandersetzen mit Kommunikation, mit Umgang mit Schmerzen, Umgang mit Trauer, wie kann ich unterstützend sein, auch für Angehörige in Gesprächen und sind oft eine ganz wertvolle Unterstützung wirklich für zu Hause aufsuchend oder aber auch hier im Krankenhaus oder an anderen Orten. Und es ist auch sehr spannend, wenn wir jemanden im Krankenhaus haben, der von einem ehrenamtlichen Hospizdienst hier, von einem ehrenamtlichen Menschen aufgesucht wird und wird dann nach Hause wieder entlassen, dann kann der Ehrenamtler einfach auch dorthin weiter mitgehen. Also ein sehr die Sektoren übergreifendes, auch spannendes System. Und ich finde das großartig, dass Menschen Zeit verschenken und diese dann mit Schwerkranken verbringen und damit auch zum Beispiel ein Angehöriger entlastet wird und einfach nochmal zum Einkaufen kann oder mal irgendwas anderes tut, um die eigenen sozialen Akkus wieder aufzutanken.
Das ist auch absolut wichtig, ne? Wir haben drei große Pfeiler im ambulanten Sektor skizziert und wenn wir den Blick so Richtung stationären Sektor einmal weiter bewegen, da ist ja das Schlagwort, was, glaube ich, jeder kennt, ist die Palliativstation. Wer findet sich denn da ein? Welche Patienten qualifizieren sich für einen Aufenthalt auf der Palliativstation?
Also es gibt da ziemlich genaue Definitionen, was damit gemeint ist. Aber wir wollen jetzt hier nicht über sogenannte OPS-Codes sprechen, sondern das kurz zusammengefasst darstellen. Das ist, was eine Palliativstation anbietet, spezialisierte Palliativmedizin. Wer dort auf einer Palliativstation hin möchte, sollte folgende Kriterien erfüllen. Erstens eine fortgeschrittene, nicht mehr heilbare Erkrankung und zweitens belastende Symptome, die die Lebensqualität einschränken, damit jetzt das Palliativteam, das Multiprofessionelle kommt, das ist dann ganz wichtig, der Teamansatz, um in der ganzheitlichen Haltung, das heißt, man guckt auf die körperlichen Probleme, die psychischen, das Soziale und Spirituelle, also Sinnfragen, dann die Lebensqualität zu verbessern versucht. Und das ist schon wirklich immer wieder erstaunlich, was da oft noch geleistet werden kann. Ich will ein Beispiel aus der Neuro, aus dem Neurobereich nehmen. Da hat jemand, durchläuft die Neurologie, die Onkologie, vielleicht mit einer Krebserkrankung, hat Chemotherapie, induzierte neuropathische Schmerzen, also Nervenschmerzen infolge einer Chemobehandlung, die die Nerven zum Beispiel an den Händen und Füßen, weil die sind besonders lang und deshalb auch besonders empfindlich, angreift. Dann behandeln die Kollegen in den anderen Bereichen erstmal und schauen mit den Standardmedikamenten nach Leitlinie, wie kommen sie hin? Und dann stellt man fest, das ist hier ein besonders komplexer Fall, den kriegen wir nicht hin. Dann ist der genau richtig auf der Palliativstation. Und was machen wir dann? Wir gucken, was spielt noch eine Rolle? Unterstützen mit komplementären Angeboten. Das kann dann tiergestützte Musiktherapie sein. Also nicht, also das sind zwei verschiedene Dinge, nicht tiergestützte Musiktherapie, sondern Musiktherapie, Tiertherapie und noch weitere Dinge, Aromapflege und, und. Aber auch wirklich professionelles medikamentöses Management. Manchmal bei uns ein bisschen quergedacht. Dann das clevere Kombinieren von Medikamenten, an die so noch niemand gedacht hat, einschließlich mal auch der Gabe von medizinischen Cannabinoiden. Und wir sehen in den unterschiedlichsten Dingen, die wir hier ausprobieren, natürlich immer mit Bezug auch zu wissenschaftlicher Evidenz. Was gibt es an Studien, an kontrollierten Studien, die das auch untersuchen, im Vergleich mit Placebo, was da eigentlich wie funktioniert. Und das ist schon mal ein enormer Unterschied.
Ja,
und das ist die Palliativstation.
Das ist also ein hochkomplexes medizinisches Angebot für komplex vorerkrankte Patienten, wo man vielleicht auch sagen kann, dass hervorragend ausgebildete ambulante Team es einfach nicht mehr handeln kann, weil die Situation ja zu umfangreich, zu komplex wird sozusagen und dann im Sinne des Patienten vielleicht eine Einweisung vorantreibt.
Ganz könnte
man das so sagen?
Ja. Absolut, und weil auch manchmal Angehörige überfordert sind. Wenn jemand zum Beispiel ein Delir entwickelt, also verwirrt ist, auch umtriebig, nachts versucht aufzustehen, im Dunkeln zu stürzen droht, ist es eine Aufgabe für Angehörige, manchmal die Nacht fast durchgehend wach daneben zu liegen, in der Sorge, der oder die Partnerin versucht jetzt aufzustehen, stürzt vielleicht auf dem Weg zur Toilette. Das kann man ein paar Nächte machen, aber dann ist auch Schluss. Und dann ist es sehr gut, wenn es ein Team gibt, das sich komplett hier kümmert, auch um solche Situationen. Und der Angehörige, die viele Palliativstationen bieten das an, als dann oft auch kostenlosen Service mit zu übernachten. Aber man ist dann aus der Aufgabe raus, die Pflegekraft zu sein, der Versorgende zu sein, sondern man darf einfach wieder Angehöriger, Ehepartner, Freund, Freundin, Tochter sein, Sohn sein, ohne dass man die Versorgung übernimmt. Und das ist für die Angehörigen eine Wahnsinnsentlastung und auch für die in dieser letzten schwierigen Phase eine Riesensteigerung von Lebensqualität.
Genau, es schärft ja vielleicht auch die eigene Rollenidentität. Ne? Wenn ich einfach 40 Jahre Ehemann, Ehefrau war, dann will ich das zum Ende hin auch nochmal sein und halt nicht eben noch Pflegekraft zusätzlich. Ne? Dem gegenüber oder nicht gegenüber, aber dem vielleicht angeschlossen, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort jetzt ist, ist aber noch das stationäre Hospiz. Worum geht es da?
Ja, also das stationäre Hospiz ist ein Angebot, das auch in verschiedenen Beschreibungen immer wieder Aspekte aufweist, die zur spezialisierten oder sonst auch zur allgemeinen Palliativversorgung gehören. Und das stationäre Hospiz ist eine Einrichtung, die in der Regel in verschiedenen Städten als eigenständige Einrichtung existiert, mit Betten. In der Regel sind es Einzelzimmer. Die meisten Hospize, die ich kenne, sind wunderschön, sehr wohnlich eingerichtet. Und dann gehört dann ein rund um die Uhr pflegerisch Palliative Care weitergebildetes Team dazu, was die Versorgung erst einmal sicherstellt und wo ich als Patient oder Patientin hingehe, aus der Rolle rauskomme. In den Hospizen spricht man auch nicht mehr von Patient oder Patientin, sondern von Gast. Man ist Hospizgast, also auch da in einer anderen Rolle nochmal und Wahrnehmung und wird dann von Palliativmedizinern, die in der Regel Hausärztinnen, Hausärzte sind oder andere Fachärzte, dann mitbetreut, indem die dann kommen für Hausbesuche. Die Bezahlung wird über die Krankenkasse und Pflegeversicherung sichergestellt, sodass, wenn man als Betroffener mindestens einen Pflegegrad Stufe 1 hat, dann keinerlei Kosten mehr anfallen für eine Versorgung, die qualitativ viel höher ist als etwa in einer Pflegeeinrichtung sonst. Und das aber nur befristet für 6 Monate. Man kann dann vielleicht nochmal über eine Verlängerung reden mit der Krankenkasse, aber in der Hospizfähigkeitsbescheinigung, die man dafür haben muss, die Ärzte vorher ausfüllen, steht drin, die Lebenserwartung wird geschätzt mit bis zu 6 Monaten Und das ist auch schon die Erwartung. Und da sind wir in Deutschland nicht schlecht, denn etwa hier im unmittelbaren Aachener Umland, also wenn man jetzt nach Belgien oder Niederlanden guckt, ist da vorgesehen eine Lebenserwartung, Restlebenserwartung nur von 3 Monaten. Also da ist es in Deutschland relativ gut.
Okay. Das ist der Status quo und der ist sicherlich segensreich, kann immer noch besser werden, aber der ist gut. Sie haben es selber schon gerade gesagt. Aber wir sind ja in Zeiten von Fachkräftemangel. Das merken wir in der Medizin ganz besonders. Und wie sich viel in der medizinischen Versorgung ändert, wird das ja auch in der Palliativmedizin so sein und so sein müssen. Deshalb wollte ich noch mal so ein paar Aspekte aufgreifen, wie sich so eine palliative Versorgung vielleicht auch weiterentwickeln könnte. Ist es zum Beispiel sinnvoll oder möglich, mehr Ehrenamtler einzubinden oder die Rollen auch, ja, nicht zu verschieben, aber vielleicht andere Kollegen ohne eine spezialisierte Ausbildung noch mehr dafür zu sensibilisieren, also die Hausärzte noch aktiver einzubinden? Gibt es da Ansätze auch berufspolitisch oder haben Sie eine eigene Meinung dazu oder wird dazu geforscht? So, was können Sie dazu berichten?
Also ich glaube, dass die Einbindung auch noch von Ehrenamtlichen so sicher eine ganz wichtige Unterstützung ist. Allerdings möchte ich hier sagen, dass gerade im Bereich der Palliativmedizin dies schon lange und gut etabliert ist. Mhm. Ich kenne jetzt eine ganze Reihe von Palliativstationen, die eigene Teams von Ehrenamtlern haben, gewissermaßen einen eigenen ehrenamtlichen Hospizdienst auch, der manchmal dann über die Station hinaus andere Teile des Krankenhauses noch mit versorgt, aber die ein eigenes Team haben auf der Station. Wir haben etwa auch bei uns ein Joint Venture mit einem ehrenamtlichen Hospizdienst und 2 Mitarbeiter, die wirklich auch in der Eigenwahrnehmung und der Wahrnehmung unseres Teams so zu unserer Palliativstation mit dazugehören, die an bestimmten Nachmittagen kommen, die hier Zeit verbringen, in anderen Palliativstationen aber auch mithelfen, in den Zimmern zum Beispiel die Schränke aufzufüllen, wenn dort Bedarf an Pflegeutensilien ist. Die werden ja immer verbraucht, dann muss wieder aufgefüllt werden. Und ehrenamtliche Versorgung geht auch bis ins Hospiz hinein, wo Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen etwa helfen, das Essen auszutragen oder nachmittags einen Kuchen, Kaffee zu bringen, sich dazuzusetzen und auch da Zeit zu verschenken. Mir ist nur wichtig beim Thema Ehrenamt, dass man aufpasst, nicht gewissermaßen die ehrenamtlich Tätigen als Lückenfüller für andere Bereiche anzusehen, sondern zu sagen, das ist ein eigener wertvoller Bereich, den man für sich entwickelt. Und nicht um zu sagen, uns fehlen jetzt im Moment 2 Pflegekräfte, eine ist noch krank geworden, jetzt müssen wir schnell mal mit 3 Ehrenamtlichen aufstocken. So war es ja auch gar nicht gemeint. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sehen, dass einer hat eine Berechtigung neben dem anderen. Und Gott sei Dank, was jetzt die Profis angeht, ist der Palliativbereich für viele, auch Pflegekräfte, und zwar nicht nur junge, das ist eher eine neuere Entwicklung, auch für erfahrene Pflegekräfte, die schon 15 Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet haben, sehr interessant, weil viele oft dann sagen, jetzt gehe ich in diesen Bereich, um endlich nochmal so die Medizin so zu machen, wie ich sie mir eigentlich vorstelle. Für jeden ein bisschen mehr Zeit haben, aber nicht nur daneben sitzen und Händchen halten, sondern qualitativ hochwertige Medizin machen, die auf jeder Palliativstation die Gabe von Blutprodukten, Antibiotika betrifft und die technische Ausstattung ist nicht schlecht. Also wir sind eine der wenigen Normalstationen, die ein eigenes Ultraschallgerät modernes hat, damit wir Aszitis oder Pleurapunktion hier selbst machen und nicht irgendwo noch hinverlegen müssen im Haus.
Ja, ist denn eigentlich mal untersucht worden, was Menschen, Ehrenamtler motiviert, sich in der Palliativbewegung zu engagieren? Also welche Faktoren sind das? Weiß man das überhaupt?
Ja, da gibt es tatsächlich sogar eine Reihe von Arbeiten und es geht meistens darum, dass man das als sinnstiftend erlebt. Mhm. Also wo finde ich Sinn in meinem Leben, Englisch so Meaningfulness, da können ganz viele sich damit extrem gut identifizieren. Es gibt tatsächlich auch Hinweise, dass manchmal Menschen sich fürs Ehrenamt engagieren, die selber so mit ihrer eigenen Verletzlichkeit oder Verletzungen, die stattgefunden haben, versuchen umzugehen und dann sich engagieren für andere. Das ist natürlich nicht so eine ideale Motivation. Und das müssen auch Menschen, die sich bewerben, bei so Hospizdiensten, die müssen oft in Bewerbungsgesprächen auf diese Frage antworten. Warum möchten sie das eigentlich tun? Und ja, es ist natürlich jemand zu finden, der nicht in der Verletzlichkeit des anderen so auch sucht, vielleicht auf Antworten zu finden, die helfen, mit der eigenen Verletzlichkeit auch besser umzugehen, sondern jemand, der stabil ist und sagt, mir geht's gut, ich bin in meinem Leben, sei es wirtschaftlich oder durch ein eigenes, auch emotional, wirklich gesundes Umfeld, so beschenkt worden, dass ich jetzt früh berente Zeit habe und diese Zeit verschenken möchte, da wo es am meisten Sinn macht.
Mhm. Gibt es Zahlen darüber, ob solche ehrenamtlichen, ja, Vereinigungen, Institutionen eigentlich einen konstanten Zustrom an Menschen haben, die sich engagieren möchten, oder nimmt das auch sukzessive ab? Oder vielleicht sogar zu? Das wäre die andere Möglichkeit.
Ja, also ich kann sagen, es gibt je nachdem Zustrom bei den Teams oder auch Rückzug. Das ist vielleicht nicht so einfach zu generalisieren, weil es auch sehr für jetzt einen Hospizdienst von Personen und Persönlichkeiten abhängt. Wenn Sie da als hauptamtliche Person eine tolle Koordinatorin, einen tollen Koordinator haben, der es schafft, da Menschen zu begeistern, dann geht das oft über Mund-zu-Mund-Propaganda, dass andere sagen, da muss ich auch hin, da möchte ich gerne auch diesen Qualifikationskurs als Hospizhelferinnen und Helfer machen. Weil ich glaube, dass allein diese ganzen Erfahrungen über Kommunikation, über Tod und Sterben nachzudenken, ich habe vorhin über Schmerzbehandlung und viele andere Themen gesprochen, das motiviert dann viele zu sagen, da bin ich dabei. Ein großer Rückschritt fand jetzt statt während Corona. Teil, weil viele sagten, ja, jetzt bin ich da Ehrenamtlicher, aber ich kann ja gar nicht jetzt irgendwelche Menschen besuchen. Da gab es schon dann auch so einen Rückzug, auch weil manch einer sagte, naja, zu einem Schwerstkranken oder jetzt auch in eine Pflegeeinrichtung oder so, da will ich auch gar nicht hin, um mich selbst zu schützen. Und da sind vielen dieser Dienste, Besuchsdienste auch, sind tatsächlich während der Pandemie viele Ehrenamtliche verloren gegangen, die auch jetzt danach noch nicht wieder alle aufgetaucht sind.
Ja.
Und da versucht man natürlich jetzt, viele dieser Dienste, die ich kenne, neue Menschen anzusprechen und zu sagen, interessieren Sie sich dafür. Spannend finde ich, es gibt ein paar junge Leute, die haben Ausbildung gemacht, sind in Beruf eingestiegen oder während des Studiums parallel. Ich kenne einige Medizinstudierende, die dann so auf Nachfrage oder im Gespräch erzählen, ja, ehrenamtlich bin ich dann noch im Hospiz. Mhm. Das ist eine Handvoll, aber ich finde das absolut großartig und bewundernswert, neben all den Herausforderungen Ausbildung, Studium, das auch noch hinzukriegen.
Ja, aber weil jetzt das Stichwort Corona liefert, ich meine, gerade die Corona-Pandemie war ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie viel man doch auch irgendwie in den Online-Sektor verlagern konnte, auch vielleicht telemedizinisch zu arbeiten. Spielt sowas überhaupt in der Palliativmedizin eine Rolle? Also macht so eine palliativmedizinische Televisite vielleicht sogar Sinn oder ist das möglicherweise etabliert schon?
Mhm. Absolut. Ich glaube, dass das ganz viel Sinn macht. Mhm. Und Telemedizin ist ja nicht nur Videotelefonie übers Handy, sondern viel, viel mehr. Es gibt da Anbieter inzwischen in Deutschland, die für so telemedizinische Konsultationen ganz spannende Systeme liefern. Mich beeindruckt sehr, was hier in Aachen Homecare macht. Das ist das Team der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung SAPV, die ein Gerät haben, was dann die Pflege mit nach Hause nimmt, wenn man sagt, das ist absehbar ein Fall, wo es sehr schwierig wird, wo wir Unterstützung brauchen, auch telemedizinische Anbindung gewünscht ist. Und dann können die bei Bedarf, wenn sie dort sind, den Dienstarzt anrufen, der wählt sich dann ein, kann dann, sein Gesicht kann dann auch sichtbar gemacht werden für den Patienten zu Hause, kann dann mit dem Patienten sprechen, der sieht das Gesicht, aber kann dann auch per Videobild den Patienten sehen. Und dann kann die Pflegekraft zum Beispiel vor Ort eine Fernauskultation vornehmen, hält dann das Stethoskop an die Lunge, der Patient atmet und zu Hause 50 Kilometer entfernt hört dann der Arzt wirklich die Geräusche der Lunge, sagt, oh Mensch, da entwickelt sich gerade eine Lungenentzündung. Ganz offensichtlich, der hustet, hat noch 39 Fieber, wir machen jetzt kein Röntgenbild, jetzt geht's nochmal los mit einer Antibiose zum Beispiel. Wenn das gedeckt ist durch den Patientenwillen, solche Sachen laufen, inklusive der Sauerstoffsättigung, ein EKG und all diese Dinge kann der Arzt nach Hause holen. Und was wir jetzt gerade haben, wir haben, was ich sehr spannend finde, eine Hautärztin bei uns im Team, die als Dermatologin im Grunde angefragt wird und wir haben gerade die Infrastruktur für Videosprechstunden aufgebaut, um eben gerade dermatopalliativ, also gerade so am Lebensende, wenn bestimmte Erkrankungen, Krebserkrankungen, Paraneoplasien hervorrufen, also wo Antikörper oder zellulär vermittelte Hautveränderungen kommen, dann kann sie natürlich als erfahrener Profi drauf gucken und der Hausarzt oder die Hausärztin und andere, die sagen, ich kann diesen Hautbefund überhaupt nicht einschätzen, aber der Patient ist zu krank, um ihn in einer Praxis jetzt nochmal zu verlegen, dann kann sie dann auf das Videobild schauen und da gibt's auch medizinproduktzertifizierte Kamerasysteme und kann dann eben gucken, was ist die Empfehlung und Rezepte sogar ausstellen und so weiter. Also das sind spannende neue Entwicklungen für die Zukunft.
Genau, das Thema Haut eignet sich, glaube ich, ganz hervorragend dafür, ne, dass man einfach einen Befund ja letztlich sogar abfotografiert und dann halt weiterleitet an den Experten. Nutzen Patienten oder Patientinnen möglicherweise auch so ja, Apps oder Systeme, um einfach Symptome zu tracken? Einfach so, ja, man könnte es auch elektronisches Schmerztagebuch oder sowas nennen, sodass man vielleicht dann auch schon dem aufsuchenden Team mitteilen kann, da hat es gerade eine instabile Schmerzsituation, stell dich auf das und das ein, wird sowas auch genutzt oder?
Ja, das ist jetzt eigentlich das, was so gerade die neuen Entwicklungen sind. Also mHealth, Mobile Health, dass man also guckt, dass Menschen, die heute ja unglaublich tolle Smartwatches tragen, dass man zum Beispiel deren Informationen verbindet über etwa das dazugehörige Handy. Wir haben selber in so einer Studie mitgewirkt, wo Schmerzpatienten, das ist jetzt auch so ein Neurothema, die eine Small-Fiber-Neuropathie, also schmerzhafte Nervenschädigungen hatten, ein Jahr lang so eine Kombi aus Smartwatch und Smartphone bekamen. Da war auch eine Software drauf, um täglich so ein Aktivitätentagebuch. Wir haben bewusst nicht Schmerztagebuch dazu gesagt. In Anlehnung an eine Entwicklung von anderen Wissenschaftlern, die uns das erlaubt haben, dass wir das so benutzen durften und haben dann den Fragen gestellt zu den Aktivitäten, aber konnten Medikamente mit tracken und zwar ein ganzes Jahr. Wir haben sogar ein bisschen hingeschaut, dahingehend, wo halten die sich gerade auf? Also Geo-Tracking, was sind Wetterbedingungen? Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, welche Aspekte beeinflussen den Schmerz? Und da haben wir jetzt gerade die Riesenauswertung vor uns. Also wir haben die Daten noch nicht, die Studie ist auch durch. Also bitte nicht mehr anrufen und fragen, kann ich da noch mitmachen? Aber das sind sehr spannende Sachen. Und die ambulanten Teams in der Palliativversorgung, da gibt's halt die ersten, die schon solche Systeme nutzen, damit man bei bestimmten Veränderungen von Vitalparametern auch so eine Art Kurzalarmnachricht bekommt und darauf vielleicht dann schon reagieren kann. Und ja, der nächste Schritt sind auch dann intelligente Systeme, die dann schon mehr noch erfassen. Ich finde ein sehr spannendes Beispiel, die Kollegen in Erlangen, die in das Patientenbett unter die Matratze so mehrere Scheiben hineinlegen, um Radarmessungen vorzunehmen, also die Bewegungen zu tracken. Aber diese Radarsysteme, die für den Körper unschädlich sind, also das ist total harmlos, man kriegt auch überhaupt nichts davon mit, die können halt kontaktlos den Herzschlag erfassen. Also wie das Herz gerade pumpt, etwa auch die Atembewegung. Oder ob ein Patient sich bewegt und unruhig ist, der droht jetzt vielleicht aus dem Bett auszusteigen. Oder jemand hat eine palliative Sedierung am Lebensende, der wird sediert, da möchte man doch auch gerne monitoren. Wie sind die Vitalparameter? Ist er unruhig? Ist er friedlich und ruhig? Und diese Systeme helfen dann aus der Ferne, das zu tun. Und das geht natürlich theoretisch auch über große Distanzen. Also Telemedizin finde ich ein sehr spannendes Entwicklungsfeld und glaube, da ist noch ganz viel Zukunftsmusik drin.
Hört sich auf alle Fälle sehr spannend an und ja auch sehr heterogen und vielgestaltig. Auf alle Fälle auch toll, was schon möglich ist offensichtlich. Ich würde trotzdem mal einen Schritt weitergehen im Bereich der Versorgungsforschung, aber bleiben. Und es hat so ein bisschen mit zu tun, ist jetzt fast eine Floskel, unsere Gesellschaft wird diverser, multikultureller. Sind das auch Aspekte, die sich in der Palliativmedizin irgendwie niederschlagen? Müssen sich auf welche Veränderungen müssen sich einstellen?
Das ist ein Thema, was die Palliativ- und Hospizszene lange schon bewegt. Mhm. Und ich glaube, es gibt kaum einen so Diversität oder Migrationshintergrund hin sensiblen und inklusiven Bereich wie Palliativversorgung. Wir sind ja sehr, sehr tolerant allem Möglichen gegenüber und ich möchte mich ganz bewusst, weil das, ich habe jetzt sozusagen mit dem Wort tolerant etwas getan, was ganz viele tun. Sie sagen, ich bin tolerant gegenüber Menschen mit Behinderung und anderem. Und ich denke, wir müssen einfach viel weiterkommen, als zu sagen, tolerare heißt ja aushalten. Ich halte dich aus, wie du bist. Wir müssen hinkommen zu einer Akzeptanz. Also viel mehr Menschen akzeptieren in ihrer Andersartigkeit. Und Kultursensibilität oder migrationssensibler Umgang mit Menschen, die vielleicht aus einem anderen kulturellen oder religiösen Raum stammen, aus anderen Regionen der Welt kommen, da gibt es einen noch größeren Begriff, den Sie gerade schon genannt haben, Diversitätssensibilität, darüber, dass wir auf Vielfalt schauen. Und die meint ja mehr als nur, dass ich eine Mutter habe, die aus der Türkei kommt, oder dass ich selber von meiner Religion her jüdisch bin oder dem Islam angehöre, sondern da gehört ja noch viel mehr dazu, dass ich vielleicht eine andere sexuelle Orientierung habe, homo, heterosexuell bin, dass ich von meiner eigenen Geschlechtsidentität nicht 0 oder 1 bin, irgendwo dazwischen. Dass wir in der Palliativversorgung auf all diese Aspekte gucken. Das geht natürlich vieles auch einfacher, wenn man Einzelzimmer hat, was ja häufig der Fall ist. Da muss man nicht überlegen, wen kann ich mit wem zusammenlegen. Aber es ist auch eine Frage von Haltung. Und das ist ein Thema, was extrem wichtig ist und wo ich dankbar bin als Chef einer Abteilung hier, dass unser Team schon divers und vielfältig aufgestellt ist. Mit Mitarbeitern, die aus Aserbaidschan kommen, die einen türkischen Background haben und die all diese Sprachen sprechen, die Männer und Frauen sind. Wir haben Kolleginnen und Kollegen im Team, die sind schwul oder lesbisch, sind klasse, wie sie sind, und weil wir so vielfältig sind, ist eigentlich auch für jeden Patienten, der hier kommt oder Angehörigen, ist irgendwo auch jemand im Team dabei, wo man sagt, Mensch, also mit der Person oder diesem oder jener kann ich besonders gut andocken. Und das macht es, glaube ich, auch sehr, sehr wertvoll. Aber man muss auch im Team eben sehr genau darauf gucken, dass nicht im Team Menschen ausgegrenzt werden. Also was wie Mobbing darf es nicht geben, sondern wir müssen die Andersartigkeit als gewinnbringende Chance sehen. Aber es genügt nicht, dass der Chef das irgendwie wie so ein Postkartenmotiv unten in den Sozialraum hängt, sondern wir alle müssen so als Team das auch leben. Ja. Und das schafft man eigentlich ganz gut.
Daran anknüpfend würde mich noch mal interessieren, schlicht sich dieser gesellschaftliche Befund, diese Diversität, stellt sich das tatsächlich auch schon im Patientenklientel dar, dass sie merken, auch unser Klientel, die Leute, die wir betreuen, die Menschen, die sich an uns wenden, die werden irgendwie bunter.
Ja. Also die werden bunter, das glaube ich kann man sagen, in allen möglichen Hinsichten. Aber die gerade unterschiedliche kulturelle Identität ist hier und da noch eine Barriere. Damit meine ich speziell, dass bestimmte Gruppen, insbesondere große Familien, speziell wenn es von der Religionszugehörigkeit um den Islam geht, dass es oft auch ein Verständnis gibt in diesen Familien, für das ich auch erstmal selbst eine große Wertschätzung habe, dass die Familie zusammenhält, dass man in der Familie versorgt und gar nicht so schnell ins Krankenhaus geht, schon gar nicht auf eine Palliativstation, wo es jetzt um Sterbebegleitung geht, wenn manchmal durch auch religiöse Vorstellungen der Gedanke, auch noch zu glauben an ein Wunder bis zuletzt, gefördert wird, obwohl sich das etwa im Koran in keiner einzigen Sure wiederfindet.
Okay. Müssen wir das Konzept der Palliativstation vielleicht auch noch erweitern? Gibt es andere Modelle, grundsätzlich andere Versorgungsformen, die Sie so als Vision mit sich rumtragen, die Sie gern entwickelt gesehen hätten? Was tut sich da vielleicht sogar konkret?
Ja, also zum einen, wirklich nur in einem Satz, über die Palliativstation hinaus wirklich die Weiterentwicklung der Palliativarbeit durch Palliativdienste, die Behandlung einfach in die ganzen anderen Abteilungen eines Krankenhauses tragen. Ich finde es aber auch wichtig, dass wir Palliativversorgung über die Grenzen des Krankenhauses hinwegdenken und da in die Stadtteile auch hin zu mehr bürgerschaftlichem Engagement denken. Und hier gibt es ein sehr schönes Sozialkonzept, das nennt sich Caring Community oder Compassionate City. Meint so etwas wie sorgende Gemeinschaften. Und das ist ein Stück weit das, was wir, glaube ich, auch in der Corona-Pandemie erlebt haben, dass man gerade für den älteren Nachbarn einfach nochmal automatisch mitgedacht hat, gefragt hat, wie geht's dir? Sollen wir dir noch was einkaufen? Brauchst du noch irgendwas aus der Apotheke? Das ist vorher so nicht da gewesen. Und wir haben dieses soziale Miteinander entdeckt. Und das kann ja auch bedeuten, dass man sich mehr engagiert. Nur ein Beispiel, ganz kurz aus den Niederlanden, da können Menschen ihren 100% Job behalten, mit 100%, aber 5% der Arbeitszeit, deklarieren lassen für soziales Engagement. Die gehen dann irgendwo hin, helfen älteren Menschen, machen Pflege oder andere Dinge mit, kriegen aber trotzdem 100% Gehalt für 95% Job. Und solche Modelle finde ich extrem spannend. Und das funktioniert aber nicht in riesigen Abständen, Millionenstädten, sondern quartiersbezogen, in den Stadtvierteln. Und das ist etwas, was wir auch in Aachen hier schon, Caring Community Aachen, in kleinen Schritten probieren.
Auch letztlich losgelöst vom Aspekt Palliativmedizin. Also das muss jetzt ja nicht der schwer Kranke sein, der solche Hilfe erfährt. Das kann auch jemand Hochbetagtes sein, der sonst noch in seiner Wohnung gut alleine zurechtkommt. Es ist, fast auch eine Haltung, die man dabei zum Ausdruck bringt.
Ja, Caring Community ist was, also für alle Altersgruppen, die Niederländer sagen, es gibt ja so vier Lebensbereiche, Kindheit, Jugend, das gesunde Erwachsenenalter, das Erwachsenenalter mit chronischer Erkrankung und dann das Lebensende. Und ich wäre, wenn wir so eine Caring Community hier in Aachen so riesengroß aufbauen würden, wäre ich schon so zuständig oder würde mich verorten für den Bereich Lebensende, aber es brauchte auch was für Kinder, Kleinkinder, Jugendliche. Und das ist das Thema Totensterben, ist für die, glaube ich, da gar nicht im Mittelpunkt, sondern ganz andere Themen. Wie werde ich groß? Wie werde ich gesund groß? Wie komme ich weg von Drogen? Wie komme ich in den Beruf rein? Und so weiter. Also ganz, ganz spannend.
Oder erst gar nicht erst hin zu Drogen, ne? Wäre vielleicht auch in dem Fall gut. Noch besser, genau. Wir hatten ja am Anfang schon kurz angerissen, dass der Jahreskongress der Fachgesellschaft dieses Jahr auch in Aachen stattfindet. Sie können auch gleich nochmal sagen, wann genau. Vieles von dem, was wir jetzt so ein bisschen angerissen haben, wird ja auch nochmal in einer anderen Tiefe besprochen und vorgestellt. Warum lohnt es sich denn generell nach Aachen zu kommen, diesen tollen Kongress zu besuchen? Ich habe mal durchs Vorprogramm geguckt, das ist wirklich ein ganz tolles, buntes Angebot auch. Wie wollen Sie die Menschen einladen?
Ja, erstmal über alle möglichen Kanäle und ich bin total dankbar auch für die Möglichkeit, hier ein paar Worte zu sagen. Ich will es kurz auf den Punkt bringen. So die alte Kaiserstadt Aachen ist ja sowieso immer ein Besuch wert, nicht nur für den legendären Weihnachtsmarkt. Wir haben einen Kongress jetzt gebaut in diesem Jahr, wo auch das 30-jährige Jubiläum der Fachgesellschaft, die ist noch relativ jung, stattfindet, der wirklich ein wahnsinns wissenschaftliches Kongressprogramm hat. Wir haben ein Kongressmotto, das andockt an dieses Thema so Caring Community. Das Kongressmotto heißt Wertschätzung. Dabei ist Schätzung in Klammer, um sowohl auf Werte, die für den Einzelnen wichtig sind, für Menschen am Lebensende, die Angehörigen, wie auch das Thema Wertschätzung, eine Haltung, in der wir uns begegnen, Bezug nimmt. Dann auf das Thema Selbstsorge, Fürsorge. Sorge ist da all das mit drin. Für ist dabei eingeklammert. Punkt. Und dann das dritte Wort in unserem Kongressmotto lautet gemeinsam. Es miteinander tun, es multiprofessionell tun. Und all das, das ist der rote Faden, findet sich im Kongress wieder. Wir haben Plenary Sessions, wo es um neue Themenfelder wie die Versorgung auch bei Herzinsuffizienz, Cardiopalliative Care geht, um den Umgang mit Sexualität am Lebensende und andere wirklich spannende Dinge, wo man sagt, oh Mensch, das ist ja irgendwie Tabuthema oder da habe ich jetzt ehrlicherweise schon lange keinen Vortrag mehr dazu gehört oder noch nie. Also klasse Plenaries, die darum gruppiert sind und dann Parallelsessions, also wo es fünf Stränge gibt, die Leadership, Entwicklung des multiprofessionellen Teams, Ehrenamt anschauen, Symptomkontrolle und die vier Dimensionen in der Palliative Care, also körperlich, psychisch, sozial, spirituell, dann so Fragen, wo es um vorausschauende Gesundheitsplanung geht, vom Advanced Care Planning, ethische Entscheidungsfindung am Lebensende, Qualität und Fehlerkultur, Strukturen, aber auch Benchmarking. Und dazu gibt es ganz viele Parallelsessions, wissenschaftliche Symposien. Richtig spannend ist für mich aber auch der Kongress Mittwoch, wo es so Praxisworkshops gibt. Und da haben wir so Ganztagesworkshops, die allesamt hands-on sind. Und da sind wirklich nur noch wenige Plätze frei. Also da muss man echt jetzt schnell sein. Hands-on Symptomkontrolle und mehr. Onkologie für Nicht-Onkologen. Neurologie für Nicht-Neurologen. Also dass wir auch mehr Neuro in die Palliativversorgung kriegen. Aber auch Cardio für Nicht-Kardiologen, Psychiatrie für Nicht-Psychiaterinnen und so weiter. Update-Psychologie, Digitalisierung, LSBTIQ inklusive Palliative Care. Angehörigenforschung, aber wie geht's denen eigentlich dabei? Also da ist wirklich eine Menge drin. Und dann gibt's noch, und ich kann sagen, ich weiß gar nicht, ob es jemals so ein fulminantes Rahmenprogramm gab. Die Oberbürgermeisterin ist die Schirmherrin Sibylle Keupen hier in Aachen und stellt uns den Krönungssaal des Rathauses, wo sonst der Aachener Karlspreis verliehen wird, zur Verfügung für einen Caring Community Abend. Jetzt wissen Sie schon, was wir da veranstalten. Es wird aber auch dann Chor geben. Da wird eine Tanzkombo auftreten. Es wird Podiumsdiskussionen mit Politikern, Akteuren aus der Region geben. Ein total genialer spiritueller Moment wird der Donnerstag im wirklich wunderschönen Aachener Dom, Wahrzeichen der Stadt, geben. Wir haben einen Abend zum Thema Lebenszyklen, wo eine junge Lyrikerin, die ist selber junge Ärztin, zweimal Gewinnerin des Bundesjugendwettbewerbs Junge Lyrik, aus ihrem Buch T-Shirt-Tage liest. Wissen Sie, was T-Shirt-Tage sind?
Das weiß ich nicht, nee.
Das sind die Tage, wenn Sie richtig schwer krank sind, sind auf der Palliativstation im Hospiz, dann sitzen Sie nicht mit Anzug und Krawatte dort, dann tragen Sie nur Ihr T-Shirt. Das sind T-Shirt-Tage. Die hat Patienten da besucht und hat dann wirklich so lyrisch, so auf ein, zwei Seiten, ohne Punkt, Komma, die Essenz aus den Begegnungen mit diesen Patienten beschrieben, und ein Chor wird dazu bewegende Lieder singen, von eigens umkomponiert. Der Mond ist aufgegangen zu Liedern, vertont, ein wunderschöner Text von Hans-Dieter Hüsch und so weiter. Der Domorganist spielt dazu, also das wird irre toll. Wir haben ein Bürgerforum, wir haben Kinderreporter, die in der Stadt unterwegs sind, und vieles, vieles mehr. Und zum Schluss jetzt noch, also wenn man jetzt noch nicht das Kongressticket gebucht hat, für die, die zum Kongress kommen, die können sich auch anmelden für die Kongressparty im Tivoli. Das ist das Bundesliga-Stadion. Wir sind aber nicht unten auf der Wiese, sondern oben im VIP-Bereich mit rund 400 Leuten. Denken wir Liveband, kulinarischen Genüssen, noch ein paar Überraschungsacts und einer tollen Party mit viel Tanzen, Freude zum Ausklang. Also es wird ein irrer Kongress, der so richtig in die Stadt hinüber schwappt, mit ganz vielen Akteuren, die sich da engagieren. Ja, also ich freue mich sehr drauf.
Das klingt ja auch total gut, und man kann ja auch kaum mehr nicht kommen nach dem, was Sie gerade vorgetragen haben. Nur Absolut. Die Frage ist nochmal, wann ist es denn genau? Das Datum bräuchten wir vielleicht einmal noch.
Also der eigentliche Kongress, also beginnen mit Workshop bis zum Kongress Samstag Abschluss, ist vom 25. bis 28. September 24 hier in Aachen. Ja, und wenn man nicht weiß, wie man hinkommt, dgp2024.de anklicken, und dann kommt man auf die Kongressseite fürs wissenschaftliche Programm, findet dann aber auch schnell das Rahmenprogramm.
Super, Herr Rolke, ich packe meine Tasche und mache mich auf den Weg.
Ja, klasse, ich freue mich riesig.
Vielen Dank erstmal fürs Gespräch. Hat viel Spaß gemacht, war eine tolle Übersicht zu Versorgungsformen und auch möglichen zukünftigen Versorgungsprojekten, um die palliative Versorgung noch zielgerichteter und besser zu machen. Ich wünsche Ihnen schon jetzt einen erfolgreichen Kongress und würde mich natürlich freuen, wenn wir hier zu einem anderen Thema nochmal sprechen könnten. Danke.
Ja, würde ich mich auch freuen. Vielen Dank. Und falls Sie bis jetzt zugehört haben bei diesem Podcast, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, und bleiben Sie dabei. Es gibt noch 1000 spannende andere Folgen dieser Podcast-Reihe.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.